Normalerweise bin ich immer bestens auf meine Podcasts und Videotalks vorbereitet. Heute ist das nicht so. Wir haben diesmal keinen Fahrplan, aber das passt prima zu unserem Thema, denn es geht um die Switch 2. Und da haben wir im Vorfeld der Veröffentlichung auch keinen Fahrplan von Nintendo erhalten. Stattdessen regierte nicht nur in unserer Redaktion leichtes Chaos. Aber sei es drum, eine Woche lang ist die Konsole jetzt draußen und wir reden heute über die vergangenen 7 Tage. Wie lief's? Was haben wir gespielt? Was hat uns bewegt? Mein erster Gast ist die ideale Koop-Partnerin in Mario Kart, denn wer unserer Community-Chefin grüne, rote und blaue Panzer um die Ohren schmeißt, kann sich auf eine saftige Abreibung gefasst machen. Hallo Mary!
Hallo!
Da, Nummer 2 in unserer illustren Runde ist unser Chefredakteur Heiko, der abends am Redaktionslagerfeuer den Jungspunden erzählt, wie toll das erste Mario Kart für den SNES war und dass er 1993 extra 10 Kilometer mit dem Fahrrad zu seinem Kumpel gefahren ist, um es spielen zu können. Hallo Heiko, sollen wir lauter für dich sprechen oder geht das so?
Wir hatten ja nichts damals.
Mein dritter Gesprächspartner ist in meinem Alter und deshalb verkneife ich mir aus Eigenschutz jegliche Anspielungen auf graue oder fehlende Haare und dergleichen. Er ist stolzer Platz 2 in der GameStar-internen Nintendo-Experten-Reihenfolge und hat mit mir schon ausgiebig den Multiplayer von Mario Kart World unsicher gemacht. Natürlich rede ich von unserem derzeit allergiegeplagten Redaktionsleiter Dimi.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Habe ich extra jetzt
my case, ja.
Jetzt habe ich schon sehr oft Mario Kart World erwähnt. Ich würde aber, bevor wir mit dem vielleicht offensichtlichsten Launch-Titel, den wir alle gespielt haben, einsteigen, noch einen Schritt zurückgehen und die erste Frage an euch alle richten, weil wir sind ja Nerds und Technik-Geeks. Bei dem Auspacken und dem Einrichten einer Konsole, da fühlen wir uns doch alle wieder wie 10-jährige Kinder unter Weihnachtsbaum. Oder wie war es denn bei euch? Wer möchte anfangen, von seinem Unboxing zu berichten?
Ich kann anfangen, weil es hätte beinahe Fiasko gegeben. Ja, ich habe die Verpackung nicht gecheckt. Das Ding ist mir irgendwie rausgeflutscht.
Den klassischen Obermeier gemacht.
So. Ich habe wirklich das Verpackungsdesign nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, wo da oben, wo unten ist, wie das ineinander da so verschachtelt war. Und ich war dann froh, dass ich es tatsächlich über dem Sofa ausgepackt habe, sodass dann die Switch-Konsole nur weich fiel. Ansonsten, achso, dann hatte ich tatsächlich auch noch Probleme beim Anschließen der Switch 2. Das lag aber an meinem Verstärker, weil ich alles über den Verstärker laufen lassen muss, weil ich sämtliche Kabel hinter so einem Bandpanel habe. Aber das ist eine andere Geschichte, die was mit der Ordnungsliebe meiner Frau zu tun hat. Es war ein komplizierter Start, aber irgendwie so nach 2 Stunden oder so hatte ich dann alles so, wie es sein sollte. Und dann ging es ab.
Du hast gerade wunderbar eigentlich alle Klischees, die ich jetzt auch in der Einleitung schon eröffnet habe, über dein Alter erfüllt mit Bravour. Dankeschön.
Gerne.
Ja. Demi, was sagst du zu deinem ersten Eindruck?
Also erstmal finde ich es immer schön, Nintendo-Konsolen auszupacken, weil das immer so was hat von, ist vielleicht auch nostalgisch geprägt, aber von so Spielzeug auspacken. Auch wenn die Switch selbst, da reden wir ja noch drüber, sehr wenig wie ein Spielzeug aussieht, finde ich so dieses Auspacken und dann hast du halt deine Joy-Cons da drin und dann hast du nochmal deine Handles dafür für die Joy-Con und dann auch dieses Verbindungsstück, falls man da draußen einen Controller bauen will und dann war auch noch in meiner Switch noch der Download-Code für Mario Kart World drin und so. Das ist immer sehr schön. Für mich bedeutet das Auspacken eines neuen Gerätes nur immer auch einen furchtbar schrecklichen Prozess, weil ich immer Folien auftrage auf meine Geräte. Weil ich, obwohl auf der Switch ja diese Folie drauf ist, diese vorinstallierte Folie, ich kann das nicht. Ich habe da so Angst vor Mikrokratzern, dass eine Kollegin hat mir auch erzählt, dass sie irgendwie ein neues Handy hatte und dann nach 2 Wochen war da die erste Kerbe schon drin. Da wache ich nachts schreiend auf bei solchen Geschichten. Wenn man schon so viel Geld ausgibt für ein neues Gerät und die Switch 2 kostet ja durchaus was. Und deswegen habe ich da gesessen, habe mir irgendwie schnell noch, weil du ja mit mir Mario Kart für den Test auch spielen wolltest, habe ich mir schnell noch die billigste Folie geholt, die ich gefunden habe, die irgendwie bei Amazon in einem Tag geliefert werden konnte. Und habe dann da im Schweiße meines Angesichts mit Lampe und vorher die Luft absprayen, damit die Staubpartikel verschwinden und so, habe ich das aufgetragen wie so ein kleiner Uhrmacher. Und dann mit so einem kleinen Sticker dann auch die letzten Staubfimmel unter der Folie noch entfernt und so. Also das ist immer ein schrecklicher Prozess, das macht null Spaß. Ich werde mittlerweile aber auch von Leuten aus dem Büro rekrutiert fürs Folienauftragen, weil ich das auch bei meinem iPhone mache und bei meinem Steam Deck und bei meiner ersten Switch. Ich hatte sogar auf meinem 3DS eine Folie und als das alles dann eingerichtet war, dann konnte ich diese Konsole endlich anmachen. Aber es war ein langer Prozess und, weil wir gerade auch bei Alterswitzen sind, das war auch das allererste Mal, weil es war natürlich ein Prozess, diese Konsole geliefert zu bekommen. Weil bei mir war es so, dass Sören zwei Konsolen vorbestellt hat und mich gefragt hat, ob ich eine davon abhaben will, weil er hatte zwei vorbestellt zur Sicherheit, dass auf jeden Fall die Vorbestellung durchgeht. Dann dachte ich mir, komm, machst du das mal. Ist deswegen auch die erste Konsole überhaupt jemals, die ich zum Launch habe. Und dann wurde die aber zu einer App-gesteuerten Packstation geliefert und ich habe sowas noch nie bedient. Dann bin ich wirklich wie so ein Boomer mit meinem Handy in der Hand durchs Wohngebiet hier bei mir gelaufen, auf der Suche nach dieser Packstation, habe sogar bei Google Maps die gesucht und dann hat mir Google Maps aber den Pfeil in ein Wohnhaus gesetzt und dann bin ich sogar in dieses Wohnhaus reingegangen, wie so ein verirrter Mann und habe das Ding dann aber irgendwann draußen an der Straße gefunden, stand dann davor und so, wie macht man das denn jetzt? Da ist nirgendwo ein Bedienfeld und so. Dann musste ich das mit der App machen und so weiter. Also ich habe sehr viel gelernt auf meinem Weg zu dieser Switch 2, aber jetzt habe ich sie.
Hast du nicht die jungen Leute gefragt, ob sie dir helfen können?
Da war ein Spielplatz in der Nähe und ich dachte mir, das machst du jetzt nicht.
Die hätten das alle gecheckt. Die hätten dir mit die Vierjährigen hätten dir, das wird das sicher bei meiner Tochter, die ist 2 und kann jetzt schon das Smartphone bedienen, obwohl wir sie nicht da dran lassen. Das ist das Gruselige daran. Kleiner Fun Fact noch, weil du den Mario Kart World Code in deiner Switch 2 Box erwähnt hattest. Den habe ich, clever wie ich immer bin, weggeworfen am Anfang. Also ich dachte eigentlich, das Spiel wäre bereits auf der Konsole vorinstalliert, habe alles ausgepackt, habe dann halt gesagt, bin halt auch so, ich kann diesen ganzen Pappmüll dann auch nicht sehen. Ich muss es dann sofort, bevor ich die Konsole das erstmal angeschaltet habe, habe ich schon alles ins Altpapier gebracht und auch eventuell ein bisschen zerkleinert. Und dann habe ich irgendwann überlegt, irgendwas fehlt hier. Und dann ist mir aufgefallen, das Spiel ist nicht drauf. Und dann hat meine Frau, lieb wie sie ist, noch mitgedacht und hat gesagt, ja, guck noch mal im Altpapier nach. Und siehe da ist das Spiel.
Dann bist du schön in die Tonne gekrochen, um den Zettel da wieder rauszuwühlen.
Ja, sehr gut. So ist es
halt. Ich muss aber, um das wirklich nochmal zu sagen, weil ich verstehe, also für den Preis und auch durchaus so, wie das aussah, ich hatte mir beim Auspacken so ein bisschen mehr Auspackfeeling versprochen. Ich finde, für mich ist das auch immer so, ne, so ein Ritual. Du kriegst eine neue Konsole. Das ist was Besonderes. Es ist halt nochmal Welten entfernt von der Räudigkeit der PlayStation 5 Pro. Das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nur ich mir halt auch denke, ey, es soll auch Spaß machen. Aber da ist für mich immer noch Premium die Xbox Series X. Das war ein Auspacken, ja. Da hat man so das Ding hochgehoben. Dann war das, konnte man den Kasten so aufklappen und Apple macht das ja auch immer sehr gut.
Da habe ich nicht gecheckt, wie man die Xbox auspackt mit diesem Schatztruhen-Design und
ach,
so.
Das war
da
so schön.
Da habe ich alles zerfleddert. Also ich stimme dir zu, weil es war ein Abenteuer, da reinzukommen. Aber das habe ich nicht gecheckt.
Tja. Also, dass ihr das so geil findet. Also ich weiß ja, meine Gefühlswelt passt auf einen Teelöffel. Aber ich finde Auspacken nicht, weiß ich nicht, das ist halt ein Schritt, den du tun musst, um an das zu kommen, was du bestellt hast. Und danach hast du halt Altpapier, das musst du im schlimmsten Fall auch noch runterbringen.
Das, also, ist halt die typische Logik und Arbeitsweise einer Community-Managerin, siehst du? Das
vermutlich,
ist halt,
ja. Also, aber das ist halt, weißt du, bei mir ist es natürlich auch so, ich agiere sonst ja gern mit so 300, 400 Euro teuren Brettspiel, 12 Kilo Kisten, wo ein Teil des Rituals daraus besteht, halt wirklich einen gesamten Nachmittag, also 3-4 Stunden damit zu verbringen, Dinge auszupacken, einzusortieren und die ganzen Marker aus den Pappen rauszustanzen und dann wieder in kleine Schälchen zu tun. Ich liebe das.
Und Mary hat dann im Vergleich einfach den Karton geschüttelt über dem Bett, bis alles rausfällt. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Klinge, Sie haben sich gerade freiwillig für meinen nächsten Umzug gemeldet.
Oh.
Aber also wirklich, übrigens, Dimi, fühl dich nicht schlecht mit deiner Packstation. Mir ist es mal passiert, dass ich auf dem Weg, auf der Suche nach einer Packstation mal auf Militärgelände gelandet bin. War hervorragend, aber ist eine andere Geschichte. Nee, aber deswegen, also das ist ja auch irgendwie, glaube ich, was Apple ja ganz krass macht, irgendwie für iPhones und so, dass du halt dieses Auspackerlebnis hast. Aber das geht voll an mir vorbei, weißt du? Und dann habe ich ja auch noch zwei Katzen, die dazwischen rumspringen und die Kabel sind doch durch diese kleinen Plastikdingsies so eingepackt. Ja, finden die richtig geil. Und wenn du halt zwischendurch alle 3 Minuten losrennen musst hinter der Katze her, weil die sich wieder so ein Ding geklaut hat, ich weiß nicht, irgendwie auspacken ist halt
Muss man aufpassen, dass sie das nicht verschlucken, ne?
Ja, ja, genau. Die kauen da halt richtig gerne drauf rum, weil da ist ein Draht drin und das finden Katzen richtig geil.
Naja, man, was Apple cool macht, ist, dass sie ja auch versuchen, da möglichst viel Waste zu reduzieren. Ist da durchaus auch ein Kritikpunkt, dass sie halt keine Charger mehr reinpacken, weil sie aber sagen, okay, hat doch jeder mittlerweile einen USB-Charger, USB-C, das müssen wir jetzt nicht irgendwie nochmal mit einpacken. Aber es hat durchaus seine Vorteile, glaube ich, wenn man das Ganze auch, also nicht nur ästhetische Vorteile, wenn man das Ganze ein bisschen entschlackt und nicht ewig viel Müll dann in seiner Packung.
Das ist ein gutes Stichwort, Ästhetik, Demi. Ich muss nämlich sagen, mich hat die Switch 2 eiskalt erwischt. Und zwar habe ich mir, das hast du ja vor allem mitbekommen, weil ich dir immer vorgeweint habe, wie schlecht ich das hier alles hinkriege mit dem ganzen Tapezieren und so. Ich habe mir im Januar erst ein komplett neues Wohnzimmer hier eingerichtet, dank neuer Möbel, habe mich darüber gefreut, dass bei unserer neuen, nicht gerade günstigen, unserem TV-Regal, ich unten immer die Switch in so eine kleine, so ein wunderschöne kleines, so ein Fach hinten reinstellen konnte, das Dock. Und dann habe ich jetzt bei der Nintendo Switch 2 gedacht, ja, das wird schon passen. Da ist ja noch, sind noch ein paar Zentimeter oben Luft. Nee, jetzt steht das Ding, jetzt ist dieses Fach leer, was schon mal doof aussieht. Und die Switch 2, das Dock, steht oben auf der Kommode drauf.
Naja, das ist schon größer, das Ding, ne?
Das deutlich ist schon größer, das Ding. Und wo wir gerade dabei sind, jetzt habe ich mir noch eine Überleitung gemacht. Wer von euch jetzt gerade diesen Talk als Video sieht, erblickt jetzt die Switch 2. Man sieht, es ist groß. Ich muss sogar von meinem Mikrofon weg. Was sagt ihr zu... Nur ganz kurz, bevor wir zu dem Spiel noch kommen, was sagt ihr an sich so zum Look and Feel von dem Ding? Ich muss sagen, die Größe stört mich überhaupt nicht, aber ich habe auch sehr große Hände. Muss sagen, ich finde, sie fühlt sich nochmal wertiger an als die Switch 1, gerade durch diese magnetischen Joy-Cons, es ruckelt nichts mehr. Ich habe früher bei den Joy-Cons, bei den ersten, mit dieser, gesagt, bei klassischen Befestigungsart häufig das Gefühl gehabt, oh je, ne, ob mir die Dinger irgendwann, hat sich einfach nicht schön, auch nicht schön angehört, teilweise in der Hand. Und muss auch sagen, ich bin jetzt von einem OLED umgestiegen, von der Switch 1 OLED und hatte da auch vom Display her ein paar Bedenken, aber auch die sind zumindest bei mir jetzt soweit zerstreut. Ich kann mehr oder weniger von der Optik her und von der Verarbeitung her eigentlich nichts Schlechtes berichten. Habt ihr bei eurer Switch irgendwelche Schönheitsfehler oder irgendetwas, was euch gar
nicht
stört?
Gar nicht. Ich muss wirklich sagen, gerade für ein Nintendo-Produkt fühlt es sich schon echt Premium an. Und auch ziemlich sophisticated in mancherlei Hinsicht. Sei es die Magnete bei den Joy-Cons. Das ist schon sehr, sehr schön. Auch wenn man es vergleicht mit anderen, ich nenne es jetzt mal Handheld-PCs, ja, wie dünn das Ding ist, wie gut es trotzdem in der Hand liegt grundsätzlich. Klar, wenn du da jetzt 3 Stunden lang davor hängst im Mobile-Modus, merkst du es schon. Aber ich vermisse natürlich als alter Racing-Fan nach wie vor analoge Trigger. Ja, die gehen mir schon ab. Aber grundsätzlich, wie sich das Ganze anfühlt, ist für eine Nintendo-Konsole schon für mich bisher das beste Erlebnis. Also wenn ich mich da noch, ich erinnere mich mit Grausen an den GameCube oder so, ne? Also was das für ein klappriges,
nicht gegen den
von den Spielen her, aber was das für ein klappriges Gestell war, meine
ich. Das war ein niedlicher Würfel.
Ja, aber ein klappriger, niedriger Würfel.
Immer diese Opis.
Mitnehmen, wie eine Handtasche.
Ja, auch das SNES und so. Das waren auch damals schon, ja. Wenn du ein SNES neben einem Mega Drive gestellt hast, das Mega Drive sah Premium aus und das SNES echt nach Billo-Kiste, obwohl das SNES natürlich sicherlich das bessere Spiele-Line-Up hatte. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist fühlt sich schon wie so ein Paradigmenwechsel an für Nintendo. Also das Look and Feel von der Switch 2 war echt für mich ein sehr überraschendes Statement.
Ja, finde ich auch. Ich finde, Nintendo hatte eine andere Konsole, die halt ähnlich so slick war. Das war die Wii. Ich finde, die sah sehr zukunftsorientiert aus, weil es einfach so ein sehr reduziertes weißes Design war. Also, ne? Also so sehen Konsolen heute auch noch aus. Aber ich finde auch, dass die Switch 2, und das hat mich mit am meisten überrascht, wie, also ich vergleiche es für mich selbst so ein bisschen, wenn man mal ein iPad Pro in der Hand hatte oder ein Galaxy Tab S Ultra oder so, also diese High-End-Tablets mit extrem dünnen Rändern, wo alles sehr reduziert ist, so ein Ultrabook. Im Vergleich dazu wirken dann eben reguläre Laptops vergleichsweise blocky, clunky und so. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, ja, also die Switch 2 ist extrem dünn und das merkt man dann auch durchaus beim Akku, also dass da auch gespart wurde, aber dass eben da Kompromisse gemacht werden mussten, wie es ja oft auch bei so ultra dünnen Handys der Fall ist, die dann schön sind, aber halt keinen Tag halten. Aber mal rein von der Ästhetik ist es ein unglaublich schönes Gerät. Und ich finde, wenn man die Switch 1 daneben hält, wirkt die Switch 1, und ich habe noch die allererste Switch 1 in der ersten Iteration, wirkt sie wirklich wie ein Spielzeug. Und das finde ich interessant, weil die Switch 1, als ich sie damals ausgepackt habe, wirkte ja auch schon deutlich eleganter als jetzt ein Nintendo 2DS oder 3DS oder so. Also es war ja schon eine fortschrittlichere Konsole, ein richtiges Handheld-Device, ja, mit einem modernen Bildschirm. Aber die Switch 2, das ist wirklich, wie Heiko auch sagt, eine Zäsur, von der du eigentlich nicht mehr zurückgehen kannst. Auch wenn man das vergleicht mit dem Controller von der Wii U damals, ne, was ja wirklich der erste Versuch war, so eine Art hybrides Display-System zu entwerfen, das auch als Konsole dient. Das ist ja, da sind ja Welten dazwischen. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Also auch wenn man das Ding neben einem Steam Deck hält oder so, wirkt die Switch 2 eigentlich moderner. Und das Steam Deck ist ja auch ein tolles Gerät.
Also als Ehrenmitglied des Verbandes für Menschen mit Kinderhänden kann ich sagen, gerade im Vergleich zum Steam Deck, gut, dass du es erwähnst, ist es schon wesentlich entspannter in der Hand zu halten, auch über eine längere Zeit. Also ich spiele halt größtenteils nur im Handheld-Modus. Sie ist schon, ich habe mal meine alte Switch nochmal mitgebracht, jetzt gerade so im direkten Vergleich, es ist schon ein Unterschied, ne? Also wie groß das Ding ist. Das Einzige, wo ich ein bisschen noch Bedenken habe an dem Design von der Switch 2 ist, wenn du die Joy-Cons abmachst, hast du an der Seite hier so kleine, ja, wie so Anschlüsse. Und da habe ich ein bisschen Angst, ob sich das nicht mal irgendwann verbiegen könnte
oder
so.
Ich glaube nicht. Also kann ich kurz einhaken. Ich habe schon, es gibt ja mal diese typischen Willard Bland-Typen im Internet, die immer versuchen, ihre neuen Geräte zu testen auf die unmöglichsten Umstände. Und da gab es, ich habe ein Video gesehen, wo jemand die magnetischen Joy-Cons sogar abgerupft hat, also ohne diesen Riegel hinten zu ziehen, sondern er hat ihn nur, also wirklich nach oben, wie so abgebrochen, wie du so ein KitKat oder so teilst. Und das hat er irgendwie 100 Mal gemacht. Und die Dinger, also diese Riegel, die da hervorstehen, ich verstehe deine Bedenken, weil das rein optisch sieht es schon sehr bedenklich aus, aber da kann also tatsächlich offenbar nichts passieren, es sei denn natürlich, du machst es vielleicht 1000 Mal, aber zumindest die ersten 100 Mal in dem Video sieht man, passiert nichts. Also offenbar hat Nintendo da schon mitgedacht. Aber
wir werden nicht. Ich hoffe sogar, dass es weniger anfällig ist als die alte Switch, weil dieser Schlitten, den es vorher gab bei der ersten Switch, das hat bei mir, also da ist der Lack abgegangen und so, das war für mich, ich hatte immer das Gefühl, ich tue gerade den Geräten, dadurch, dass ich sie miteinander verbinde, irgendwie nichts Gutes. Und das Gefühl habe ich mit den Magneten nicht, das klickt halt sehr, sehr intuitiv rein und ich habe das Gefühl, da gibt es wenig Reibung zwischen Dingen, die nicht gerieben werden sollten.
Macht auch so viel Spaß, das zu klicken.
Oh, ja.
Muss ich da sehr zusammenreißen, das ist mir auf.
Das stimmt.
Auf,
das
stimmt. Fantastisch. Ja. Ich will noch ein Produktmerkmal nennen, das ich sehr, sehr cool finde und das ich mir eigentlich in Zukunft an Standard für alle Handheld-PCs wünsche und einen kleinen Kritikpunkt. Positiv, ey, dass das Ding sowohl oben als auch unten einen Kabelanschluss hat für ein Netzkabel, ist für mich so ein Gamechanger, dass ich das sowohl oben als auch unten reinstecken kann, sei es nun, wenn ich es auf als Docking nutze, also wenn ich es halt aufklappe und dann auf den Tisch stelle, oder eben auch einfach nur, hey, ich will spielen, das Ding gleichzeitig laden und ich kann das Ding einfach oben reinstecken. Fantastisch. So eine Erleichterung. Mein größter Kritikpunkt am Produkt ist tatsächlich die Docking Station. Die finde ich schon gerade im Verhältnis zur eigentlichen Konsole enttäuschend windig. Also da hatte ich mir mehr Gewicht, mehr Robustheit vorgestellt. Bei mir passt das Ding nämlich noch in die Schrankweite rein, aber es ist schon knapp. Und wenn ich dann quasi das Gerät aus dieser Docking Station rausnehmen will, dann rutscht die schon relativ rum und ist recht wackelig und verrutscht und so. Da, finde ich, hätte Nintendo noch in die Plastikqualität oder beziehungsweise die Robustheit der Station investieren müssen.
Ja, finde ich auch. Ist schon ein bisschen ein billiges, also in dem Sinne ein billiges Gefühl. Ja.
Was mich darüber hinaus noch nervt, ist, dass du den Netzstecker, also den Charger von der alten Switch nicht für die neue verwenden kannst.
Stimmt, das hat bei mir auch nicht geklappt. Ja.
Das nervt.
Ja,
gut, aber
du musst
mir
bedenken,
gedacht,
ja, aber du musst bedenken, die Leistung ist ja eine andere. Also jetzt, ich rede nicht von der Performance, sondern ich rede tatsächlich von der Aufnahmeleistung. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser erste Stecker von der Switch 1 einfach nicht, ich weiß nicht mehr genau, was die S-Bridge 1 verbraucht hat, wie viel Watt und was die Switch 2
verbraucht. Aber auf jeden Fall sehr dick, der Stecker.
Ja,
aber also, come on, also das muss doch heute wohl möglich sein, dass man das auf die Reihe kriegt, wenn ich, keine Ahnung, mein iPhone, mein neuestes, an irgendeinen USB-C-Anschluss stecke. Oder ich weiß nicht, ob es bei der PlayStation 4 und 5 müsste man es mal ausprobieren, aber ich schätze, auch da wird es gehen. Also das ist sowas, da denke ich mir so, come on, das hätte es irgendwie, hätte es möglich sein können.
Ja, das ist halt der Sprung von einer Generation in die nächste. Sören und ich hatten die Diskussion auch bei der SD-Karte, bei der Micro-SD-Karte, weil die ja durchaus auch nicht so günstig war. Und ich hatte damals mir eine richtige Switch-SD-Karte, also extra für Nintendo, mit einem kleinen Toad drauf gekauft. Und die geht halt nicht mehr, weil es einfach keine Express-Karte ist. Weil wie was Sören, Nintendo argumentiert es darüber, dass halt eben die Speicherleistung bzw. die Geschwindigkeit zwischen der SD-Karte und der SSD, die drin ist, die Diskrepanz wäre zu groß. Und das kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass es da einfach harte Unterschiede gibt, die man selbst im modernen Zeitalter nicht überbrücken kann, weil es einfach eine neue Generation von Technologie ist.
Ja. Was ich aber in dem Zusammenhang sagen muss, ist wirklich, dass die, also ich fühle noch nicht das Bedürfnis, eine Speicherkarte zusätzlich kaufen zu müssen. Also der interne Speicher, ich glaube 250 GB sind es, angesichts dessen, wie viel die Spiele wiegen. Ja, an der obersten Grenze hast du halt eine Cyberpunk, glaube ich, mit 60 GB. Das ist natürlich sehr viel, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme von der Regel bisher. Fühlt sich jetzt für mich aktuell noch echt ausreichend an. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich meistens bei der Switch eher die First-Party-Spiele spiele. Da ist Nintendo ja oft wirklich sehr, sehr sparsam, was Speicherbedarf angeht. Und dann halt noch, es ist halt meine Indie-Konsole, ne? Einen Cyberpunk, werden wir sicherlich auch noch drüber reden, ja, da bin ich halt jetzt Snob, da spiele ich halt mit Path Tracing auf meinem PC, das kann ich nicht auf der Switch spielen. So. Und auch eine Civilization würde ich nie auf die Idee kommen, das auf einer Switch zu spielen. Aber die Titel, die ich auf der Switch spiele, ich habe jetzt schon meine Library, sind jetzt irgendwie 10, 12 Spiele, glaube ich, die ich drauf habe. Und ich habe immer noch echt viel Platz und jetzt nicht das Gefühl, dass ich da mehr bräuchte.
Lasst uns mal jetzt tatsächlich, Heiko hat das jetzt Gott sei Dank schon die Kurve bekommen, hin zu den Spielen fahren. Und das nehme ich jetzt gerade zum Anlass. Lasst uns direkt mal mit Mario Kart World einsteigen. Wie gesagt, wir haben schon gerade auf GameStar.de sehr, sehr viel darüber geschrieben und gesprochen und Videos gezeigt und hast du nicht gesehen. Aber jetzt haben wir ja gerade hier so eine kleine Runde und ich weiß, das ist das Spiel, was wir alle haben und ich würde auch fast behaupten, was wir mit am meisten gespielt haben in der einen Woche. Nein.
Also okay. Ich nicht. Ich habe anders häufiger gespielt, aber ich habe trotzdem meine Meinung.
Ja, du hast deine Meinung. Dann sag sie uns doch mal. Du hast ja schon dem Test schon gesagt, dass du es deutlich positiver siehst als zum Beispiel ich.
Also ich glaube, es hängt wirklich sehr, sehr viel von der Erwartungshaltung ab, was man jetzt von einem Mario Kart und einem neuen Mario Kart will. Und ich kann schon verstehen, wo da die Schwierigkeiten sind bei dem Spiel. Für mich war Mario Kart in erster Linie immer ein Spaßspiel zusammen mit Freunden auf dem Sofa, Splitscreen. Und in dieser Beziehung wirken halt die vorhandenen Kritikpunkte weniger. Ja, also dass du halt häufig dieses A nach B wirkt weniger, wenn halt neben mir meine Frau sitzt und kreischt, weil sie mich mit einer Schildkrötenpanzer erwischt. Ich finde durchaus auch, ich finde, es ist auch ein mutiges Spiel. Es traut sich sehr, sehr viel für ein neues Mario Kart durch die Open World, durch das, was es macht. Ich finde das im Splitscreen und im Multiplayer auch durchaus. Ich mag die breiteren Strecken tatsächlich, weil es mir mehr Action gibt und gleichzeitig aber auch mehr Möglichkeiten in der Linienwahl. Man kann sehr, sehr viel mit den Strecken experimentieren. Das ist tatsächlich etwas, was ich in Mario Kart so ein bisschen vermisst habe, weil das da immer relativ offensichtlich war, was die beste Linie ist. Das ist jetzt anders. Man kann sehr viel coolen Kram machen. Auch wenn es Balancing-Issues sicherlich hat. Und vielleicht ist da auch meine Erwartungshaltung an einem Mario Kart sehr niedrig, aber ich mag es, dass das Ding so viele Charaktere hat, ja, dass ich mit einer Kuh und einer Hummel, ist eine Biene durch die Gegend ballern kann, dass mal Nintendo-Nebencharaktere da sind. Ich mag das Streckendesign. Ich finde, es ist optisch fantastisch. Und wo ich tatsächlich auch ein bisschen eine andere Meinung habe als du, Sören, ist tatsächlich, ich mag das Fahrverhalten. Ich finde, das ist auch etwas, wo es für mich Fortschritte gibt gegenüber dem Vorgänger. Ich fand Mario Kart 8 sehr, es fühlte sich für mich nicht so wirklich dynamisch an, die Fahrzeuge. Das hat auch Sinn ergeben durch dieses Kleben an den Wänden und so. Die sind relativ flach, die klebten relativ stark an der Strecke. Und ich mag das, dass es jetzt alles in Mario Kart World so ein bisschen wackeliger ist, weil es auch coole Effekte hat, wenn du dich in die Kurve legst oder wenn du nur so leicht ein Auto touchierst, dann bist du plötzlich auf zwei Rädern. Es hat so eine gewisse Dynamik und die Dynamik kommt natürlich vor allen Dingen dann im Multiplayer zum Tragen oder im Splitscreen. Also ich spiele es kaum online, ich spiele es ja ein bisschen in Solo, aber halt auch nur um den Kram freizuschalten, damit ich ihn dann im Splitscreen nutzen kann. Aber Mario Kart ist für mich echt Sofa-Multiplayer-Gaudi. Und dafür finde ich, ist es eine sehr, sehr gute Grundlage, gerade auch mit dem neuen Knockout-Modus.
Also ich habe ja auch jetzt im Test sowieso schon alles an, ich sag mal, meinen negativen eher Gesichtspunkten begründet. Deswegen lasse ich lieber die anderen zwei zu Wort kommen. Ich muss nur kurz einhaken und kann zumindest berichten, was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil natürlich habe ich objektiv oder möglichst objektiv meine ganzen Kritikpunkte dann schon soweit notiert und auch in meine Wertung einfließen lassen. Aber vergangene Woche Freitag war meine Nichte zu Besuch, weil sie hatte ja so einen coolen Onkel und die wusste sofort, dass ich ja das neue Mario Kart habe und die ist dann, wir haben ein super Verhältnis, sie ist auch sehr spieleaffin und sie hat dann gesagt, ich will heute sofort kommen. Ich habe auch gesagt, ja. Und sie kam zu mir und dann saß dieses achtjährige Mädchen neben mir und hat für sich selbst dieses Mario Kart World zum ersten Mal gespielt.
Und hatte wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens, ne?
Und da ist es natürlich noch mal ein ganz anderer Blick, den du so bekommst auf so ein Spiel, auf das, was Nintendo mit dem Spiel weckt, gerade in Bezug auf unsere vielleicht berechtigten Punkte mit, keine Ahnung, die Open World hat so wenig zu bieten. Und
oder Rubberbanding.
Genau, ja. Aber für sie war das so, sie gerade dieser Open-Roam-Modus, das einfach nur herumfahren, oh, da ist ein Piratenschiff, das, jenes zu sehen, Outfits freischalten. Da muss ich schon sagen, das ist ja auch oft so bei Spiele, wenn du sie testest, dass du privat durchaus manchmal auch einfach mehr Spaß damit hast, wie du es dann erstmal in deiner Funktion als Tester letzten Endes bewertest. Also quasi, seit ich jetzt meine Nichte gesehen habe, bin ich auch durchaus verzeihe ich dem Spieler ein bisschen mehr. Was ich ihm aber nicht verzeihe, ist das umständliche Online-Zusammenspiel. Und damit kann ich jetzt mal an Dimi übergeben, weil der hat sich da vor allem als Shooter-Experte, der sich ja oft in Lobbys und Online-Spielen herumtreibt, da hast du dich, glaube ich, ein bisschen gewundert, wie, ich glaube, du hast tatsächlich gesagt, antik das noch bei Nintendo ist.
Ja, also das ist halt so ein bisschen, ich habe es auch in meinem Fazitkasten zu Mario Kart geschrieben, dass ich da halt so diese zwei Linsen habe. Das eine ist halt die ähnliche Linse wie bei Heiko, auch mit sehr viel dann natürlich Liebe aus der Kindheit, mit dem allerersten Mario Kart und so weiter. Und diese Linse findet Mario Kart ganz hervorragend, also das World. Die andere Linse, also ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, Mario Kart World zu ernst zu nehmen. Was ich damit meine, ist, wenn du halt hingehst und sagst, ich will jetzt in erster Linie möglichst stringent alle Rennen in 150 CCM als auf Platz 1 schaffen, um diesen Spiegelmodus freizuschalten. Da sitze ich gerade dran. Und 150er CC ist halt der höchste Schwierigkeitsgrad. Und da geht es einem richtig auf den Keks, diese adaptive KI, die halt das Rubberbanding, wie sehr es vom Glück abhängig ist, dass du halt dann in der letzten Kurve so einen Panzer getroffen wirst und so. Das gehört alles zum Charme von Mario Kart dazu. Da sind wieder die zwei Linsen. Aber wenn du halt mit dieser Linse rangehst, dann geht es dir auf den Keks. Ja, genauso wie du natürlich rangehen kannst mit der Open-World-Vergleichslinse und sagen, ja, aber das ist ja für eine Open-World, gibt es da auch so wenig zu tun und so weiter und so fort. Klar, das stimmt. Auf der anderen Seite sage ich halt, aber einfach da so ein bisschen rumfahren und da sind so viele schöne kleine Details drin und wenn dann irgendwie so ein Toad da mit seinem Rucksack langläuft und diese P-Missionen, die es dann in der Open World gibt, so kleine Challenges, die sind ja auch wirklich schön gestaltet, da kann man sich immer so ein bisschen erproben, darf man alles nicht zu ernst nehmen. Ja, da schalte ich halt mal ein paar Skins frei, tobe mich halt 10 Minuten in der Open World aus und dann springe ich wieder in den Grand Prix rein und dann habe ich da wieder meinen Spaß. Das ist so die Linse, mit der man da Spaß haben kann. Und beim Online-Verknüpfen ist es halt ähnlich. Wenn man jetzt wirklich zu zweit in der Open World fahren will, wenn man zu zweit eine Lobby joinen will, um halt wirklich online auch anzutreten oder so, da ist es dann noch ein bisschen fummelig, weil man muss halt nacheinander reinjoinen. Ich kann nicht irgendwie sagen, Sören und ich, wir spielen jetzt zu zweit und wir joinen jetzt eine Online-Lobby, sondern wir müssen dann, wenn dann einen eigenen Raum erstellen und gegen die KI fahren und so. Also da ist das Spiel noch nicht da, wo andere moderne Spiele es sind, gerade so Multiplayer-orientierte Spiele, aber Mario ist halt auch in erster Linie ein Funracer, ne? Und ich glaube, da ist Nintendo, ich glaube, Sören, du hast das gesagt, das fand ich sehr smart, dass Nintendo da auch so ein bisschen antizyklisch ist, weil das Spiel halt designt wird in erster Linie mit Couch-Koop im Konzept. Ja, also online gibt es zwar und Solo kannst du auch online fahren, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt in erster Linie darum ging, dass es halt möglichst geil ist, auf, wenn du halt Freunde zu Hause hast, ja, mit einem Vierer-Splitscreen, dass das alles reibungslos läuft und das tut es. Und ob du jetzt zu viert competitive in eine Online-Lobby reinjoinen kannst, ist jetzt nicht das Wichtigste bei Mario Kart World. Aber es wäre natürlich schön, wenn es drin wäre.
Das ist nicht der Punkt. Also das, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Analytikbrille dann immer auch zuschlägt. Man sieht halt schon, dass es noch sehr, sehr viele Chancen in diesem Spiel gegeben hätte, die halt Nintendo halt so völlig ohne Not einfach außen vor lässt oder so. Ja, also dass ich halt ich verstehe ja, dass Nintendo den Grand Prix-Modus möglichst simpel machen möchte, such dir den Cup aus, such dir die CCM-Klasse aus und ab dafür. Aber bei anderen Themen, ne, Stichwort Accessibility, ja, ist ja super, dass es da viele Optionen gibt. Und da frage ich mich aber dann trotzdem, okay, dann, aber warum gibt mir dann nicht im Grand Prix dann die Option, dass ich dann halt noch bei den eigentlichen Strecken mehr Runden fahren kann? Dann dauert der Grand Prix halt 20 Minuten statt 15 Minuten, ja. Lass es doch meine Entscheidung sein, wie viele Runden ich auf der eigentlichen Strecke fahren möchte, weil da bin ich total bei euch. Es wirkt halt merkwürdig, wenn 2/3 des Rennens nicht auf dem eigentlichen Kurs stattfinden, im Grand Prix-Modus, sondern halt auf dem Weg zum eigentlichen Kurs. Das checke ich halt auch nicht.
Mary, wie viele böse Buben hast du denn auf der Strecke als, ich glaube, Monty Maulwurf ist dein liebster Charakter, hast du gesagt. Es sollte eigentlich die Kuh sein, aber ich verzeihe es dir mal. Erzähl mal, wie viel du schon da, oder bist du etwa die böse Bubin oder Bubine?
Also zum Ersten, ich glaube, seit Battlefront 2 schocken mich Online-Lobbys nirgendwo mehr. Ich glaube, den Bodensatz haben wir damit gefunden. Ich bin mega froh, glaube ich, dass ich dieses Testwochenende, das ihr ja jetzt durch habt, gar nicht mitbekommen habe, weil ich konnte erst ab Montag sozusagen richtig losspielen. Ich war vorher unterwegs auf Anime-Messe und bin dann nach Hause gekommen, habe den Bums ausgepackt und dann ging's los. Genau, und deswegen habe ich unendlich viel Spaß mit diesem Spiel, meistens im Singleplayer. Splitscreen habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil mein Partner da nicht so affin für ist. Ich glaube, er möchte, er hat auch keine Lust mit mir, das zu fahren. Wir haben damals League of Legends gespielt, das war nicht so die beste Idee. Dementsprechend, ich habe einfach gerade richtig viel Spaß damit und auch so dieses, okay, überall Erster werden und so, das ist ganz nett. Ich setze mir aber gerade immer höhere Ziele. Also ich sage zum Beispiel gerade, okay, bei den 150 CCM-Cups will ich nicht nur Erster sein, sondern ich möchte so 3 Sterne. Also ich möchte in jedem einzelnen Match Erster sein.
Du leidest und gerne, so.
Das ist schwer.
Das frustriert mich gar nicht, weil ich spiele das halt einfach so jetzt gerade vor mich hin und denke, oh, guck mal, da ist ein Tod einer Busstation. Oh, guck mal, da steigt ein. Oh, guck mal, da ist ein Fragezeichen-Plattform. Ach, was kann ich denn jetzt noch Schönes machen? Ich habe halt 100% diese Fanbrille auf und 0% diese Spieleredakteursbrille. Und das versuche ich mir gerade so richtig zu bewahren, weil ich, wenn ich anfange, darüber analytisch nachzudenken, verliere ich, glaube ich, die Lust. Und das will ich nicht, weil ich habe gerade so viel Spaß damit.
Ich würde sagen, damit ist rund um Mario Kart ziemlich alles gesagt. Jetzt für diesen Moment ebenfalls alles gesagt. Ich nehme ganz kurz mal das raus, weil danach werdet fast nur noch ihr zu Wort kommen mit euren Spielen. Ich möchte noch einmal an dieser Stelle aber kurz erzählen, mit was ich noch mehr meine Zeit aktuell verbringe als mit Mario Kart World. Und das ist Cyberpunk. Ich habe ja auch in einer Nacht- und Nebel-Aktion das Spiel letzte Woche direkt für die Switch 2 getestet, weil ich wissen wollte, wie gut läuft dieses fantastische PC-Rollenspiel und auch auf den größeren Konsolen, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon richtig, richtig toll, von der Performance her, wie gut läuft das denn auf der Switch 2? Und ich muss sagen, da ich spiele es momentan tatsächlich lieber auf der Switch 2 als auf dem PC. Ich weiß, der Pathfinding-Konnoisseur Heiko schüttelt jetzt mit dem Kopf, aber ich bin echt immer noch begeistert. Also allein, dass ich das Ding, wenn ich nachts oder besser, wenn ich abends, wenn meine Tochter auf mir liegt, die schläft immer auf mir ein, und wenn ich dann da liege, mich nicht bewegen und auch kaum noch atmen kann, aber dann wenigstens Cyberpunk starte im Bett und das Ding läuft echt, echt gut. Es sieht super aus, es spielt sich fantastisch, gerade weil CD Projekt echt auch viel Arbeit reingesteckt hat, die sie nicht hätten reinstecken müssen in die Steuerungsmethoden. Du kannst mit dem Gyrosensor, also mit dem Bewegungssensor, kannst du zielen, du kannst im Mausmodus spielen.
Legst du dann den Gyrosensor auf deine Tochter drauf zum Zielen?
Nee, nee, der Gyrosensor ist halt wirklich, dass du die Konsole selbst nehmen kannst.
Achso,
du spielst
mit der Maussteuerung.
Nein, das mache ich nicht. Ich will nicht, dass meine Tochter erfährt, dass man die Joy-Cons abmachen kann, weil sonst habe ich keine Ruhe hier mehr.
Verstehe, ja.
Muss ja mitdenken. Und das nur kurz quasi schon zum Abzuhaken, da habe ich jetzt schon mittlerweile fast auch wieder 30 Stunden drin und ich hätte nicht erwartet, also ich habe ja auch im Test geschrien, das ist ne, das Beeindruckendste, was ich seit Jahren gesehen habe. Es gab natürlich auch berechtigterweise Hinweise darauf, dass man gesagt hat, naja, aber guck mal auf dem Steam Deck oder auf diesen hier Asus Rock Ally und Co., da läuft es ja auch so gut, aber da muss ich ja sagen, das Ding, da, also die Switch 2 ist halt nun mal in Anführungszeichen, ne, an und für sich deutlich günstiger als viele dieser anderen Handhelds.
Und sieht besser aus als auf dem Steam Deck.
Und es sieht besser aus. Ne? Also deswegen, ich muss sagen, das bedeutet, natürlich könnt ihr das auch schon unterwegs in einer noch besseren Auflösung oder Grafik spielen, aber da habt ihr so ein 1.000-Euro-Gerät. Und auf der Switch 2 muss ich sagen, das haut mich um. Da gerate ich einfach in Schwärmen. Und jeder, der dieses Spiel noch nicht, so wie ich, auf PC durchgespielt hat, und es hat mich irgendwie immer wieder verloren, vielleicht solltet ihr mal auch auf der Switch 2, wenn ihr dann habt, das mal ausprobieren, weil das fesselt einfach total durch dieses Handheld-Erlebnis vor allem.
Und das zeigt halt auch wieder, ne, die Vorteile einer geschlossenen Plattform. Kann man doof finden, ja, offene Plattformen haben auch ihre Vorteile, aber dass das Ding so performant eben ist, liegt natürlich auch daran, dass einfach die Eckdaten dieser die technischen Eckdaten dieser Plattform so klar sind und deswegen auch dafür optimiert werden kann, was natürlich auf offeneren Systemen, wie sie sowohl das Steam Deck als auch eben viele andere PC-Handhelds einfach sind, viel, viel schwieriger sind auch für die Hersteller. Und man muss aber auch natürlich dazu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, bei Hogwarts Legacy sieht man, dass eine gute Switch 2-Portierung auch gar nicht mal so einfach ist und man das auch ganz schön in die Hose setzen kann.
Also Hogwarts Legacy hast du schon gespielt, Sir, und das ist
ja, ich habe, geil. Nein, das ist, also es ist spielerisch natürlich nach wie vor ein tolles Spiel, es hat aber zumindest Stand, ich glaube vorgestern habe ich zuletzt reingeschaut, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das ist jetzt der 12. Juni, hat das Spiel noch sehr, sehr, sehr starke Technikprobleme, die ich auch nicht so ganz verstehe. Also zum einen ist da auch das DLSS von Nvidia, also dieser Upscaler ist auch dort, wie in Cyberpunk, sehr stark am Werk. Ich würde sogar behaupten, noch stärker als in Cyberpunk. Entweder das oder das Spiel, oder da ist die Umsetzung einfach nicht so sauber gelungen, weil es grisselt fürchterlich. Also gerade, es gibt ja diese, hat man ja auch aus den Harry Potter Filmen, kennt man das ja auch. Und bei Hogwarts Legacy hast du das am Anfang auch, dass in diesen Wolken kommen dann diese Logos von den Entwicklerstudios und so auf dich zugeflogen. Mhm. Und das sieht auf der Switch 2 aus wie so ein haariges Etwas, weil, also obwohl es nur ein Logo ist, weil selbst da ist dann das DLSS schon, also da merkst du auch, wie niedrig die interne Auflösung einfach ist. Das allein ist nicht schon so schön in Bewegung und das größere Problem ist gerade, dass Texturen oft nicht richtig geladen werden und das ist was, wo ich halt einfach auch nicht vermute oder vermute, da bin ich mir mit meiner Expertenbrille sicher, das liegt nicht an der Power der Switch 2, sondern das ist wirklich ein Bug, den müssen die unbedingt fixen, weil so sieht es halt teilweise sehr, sehr, sehr scheußlich aus, weil du halt dann diese nicht korrekt nachgeladenen Texturen in Verbindung mit einigen korrekt geladenen Texturen hast. Also das ist so ein Mischmasch. Das sieht einfach nicht aus, als wäre das intended, kann nicht so vorgesehen sein. Das heißt, ja, das Hogwarts Legacy ist momentan leider noch nicht so überzeugend auf der Switch 2. Wie ich es gerne gehabt hätte. Aber so ist das halt. Mary, jetzt schalten wir dich mal wieder hinzu, denn wir müssen ja noch ein bisschen die Nische bedienen. Das mache ja normalerweise ich ganz gerne oder auch Dimi mit unserem etwas ausgefalleneren Spielegeschmack. Aber wir wissen ja, dass wir darauf dich ziehen können. Du hast nämlich ich glaube, es ist ein JRPG, oder? Erzähl mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das Genre schon durcheinander bringe. Was hast du denn gespielt?
Also, ich habe Rune Factory gespielt, das Neue. Und das ist ein Mix aus Farming Sim und JRPG.
Ach Gott.
Also genau. Rune Factory Reihe gibt es schon ewig. Genau. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe jetzt bisher ein paar Stunden auf der Uhr. Kommt auch mit der Steuerung sehr, sehr gut zurecht. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sie es noch geschafft haben, das Maus-Feature einzubauen. Also du kannst dann halt in deinem Dorf, das musst du ein bisschen aufbauen und kannst dann halt Wege anlegen und Felder und Häuschen und hast du nicht gesehen. Und da nutzen sie tatsächlich auch das Maus-Feature. Und das war was ich mir überlegt habe vor dem Release der Switch 2, ne, weil sie ja dieses Maus-Feature groß angepriesen haben und so, war für mich die Frage, wie viele Spiele nutzen das überhaupt? Ne? Also klar, beim Shooter lohnt es sich vielleicht noch und so oder bei irgendwelchen Aufbauspielen. Aber ne, wie Heiko ja schon sagt, was spielt man da drauf? Meistens eher Indie- oder First-Party-Titel. Hm. Wie viele nutzen davon die Maus? Und ich hätte nicht gedacht, dass es in Rune Factory drin ist. Aber ja, es ist drin. Es funktioniert auch relativ gut in dem Bereich. Ich bin nur mal gespannt, wie viele Spiele da tatsächlich noch kommen werden. Bei Dating-Sims brauche ich es wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht, denn alle Dinge, die mir gerade mit Maus einfallen würden, will ich hier nicht erwähnen.
Aber das erklärt meine Frage, sorry, dass ich kurz reingehe, Dimi, ja. Das klärt aber schon mal meine Frage, ob du auch in diesem Spiel irgendwelche Leute daten kannst, weil das ist ja, ja. Du spielst ja keine Spiele ohne Dating-Möglichkeit, also.
Schon doch einigem in Mario,
Mario
Kart
kann
man
Kart World? Hast du doch nicht den Dating-Modus gefunden, Heiko?
Nein.
Sprech mal mit Birdo.
Genau, nee, also daten kannst du da auch, natürlich kannst du da daten, wie es in jedem guten JRPG auch der Fall ist. Outtails auf Reihe zum Beispiel, aber ja, geht.
Was ich bei Rune Factory auch toll finde, bei dem Guardians of Azuma, das profitiert wirklich massiv von dem Switch 2 Upgrade. Also das gibt es auch für die Switch 1 noch, das ist quasi so ein Übergangstitel. Aber die technischen Unterschiede sind gewaltig. Also auf der Switch 1 kriegt es die 30 FPS ganz oft nicht. Ja, also du baust da ja auch unterschiedliche Dörfer auf und da ist dann viel los und da ist die Switch 1 völlig mit überfordert. Interessanterweise war sie das auch schon beim letzten Rune Factory, beim 5er. Also da war die Performance zum Release auch eine ziemliche Katastrophe. Da gab es noch keine Switch 2. Also das war ein großer Kritikpunkt. Und auf der Switch 2 läuft aber dieses Guardians of Azuma, das sehr gut aussieht für ein JRPG, läuft also butterweich mit den 60 FPS. Ich glaube, ich habe mal ein paar Reviews geschaut, es gibt ab und zu mal so kleine Dips, aber das ist so
kaum
weit weg von den
genau.
Technikproblemen des Vorgängers. Mhm. Finde ich echt toll, dass sie die Reihe da so ein bisschen auf Kurs bringen, weil Rune Factory wächst und wächst ja. Das hat ja seine Anfänge auf dem Nintendo 3DS oder? Nee, ich glaub,
auf der
DS.
Wii gab es sogar auch schon mit Rune
auf
Factory.
Auf Wii gab es
Rune
Factory Frontier, das habe ich sehr gerne gespielt.
Mhm.
Also, das hat seine.
So Nerds,
das hat seine. Ja, das ist lustigerweise ein. Ich glaube, es ist als Spin-off von Harvest Moon gestartet. Mhm. Harvest Moon hat ja diese ganzen Marketing- bzw. diese ganzen Lizenzprobleme, heißt jetzt Story of Seasons und das ursprüngliche Harvest Moon ist jetzt nicht mehr so gut und so. Aber ja, also Rune Factory wächst und wächst und das ist Guardians of Azuma. Gut ist, auf der Switch ist, glaube ich, ein riesiger Bonus, weil da ist es eigentlich zu Hause, obwohl es das Spiel auch auf den anderen Konsolen gibt.
Du hast gerade Grafik-Upgrades erwähnt. Ich weiß, dass Heiko vor allem ein Spiel gespielt hat, wo er auch über ein Grafik- oder ein beeindruckendes Grafik-Upgrade sogar sprechen möchte.
Genau.
Erzähl mal, was dich da so begeistert hat.
Genau, also ihr habt ja schon erwähnt, so Mario Kart World, ich spiele das, ich schalte die Cups frei, schalte Kram frei, ich spiele es mit meiner Frau oder wenn Freunde ums Eck kommen, dann ist das halt Instant Winner. Solo spiele ich aber zwei andere Spiele, denn zum einen spiele ich Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Das ist ja das, wo man Prinzessin Zelda spielt und dann diese ganzen Gegenstände beschwören kann, um Rätsel zu lösen und Monster beschwören kann. Und das war auf der Switch 1. Es ging, aber es war schon schwer zu ertragen. Gerade in der Oberwelt hattest du dann gern mal so irgendwie 20 bis 25 FPS. Und plus heftiges Upscaling, also es wirkte sehr unscharf. Das ist auf der Switch 2 ein völlig anderes Spielgefühl. Es ist knackscharf, es läuft butterweich in konstanten 60 FPS. Es fühlt sich wirklich so an, als sei es genau dafür gedacht worden. Also wer bisher das aus technischen Gründen nicht gespielt hat, sollte sich das geben. Es gibt tatsächlich, weil man redet natürlich sehr häufig über die kostenpflichtigen Upgrades, gerade bei Zelda, die entweder Nintendo Online-Abo brauchst oder eben 10 € zahlen musst. Aber Nintendo hat auch wirklich sehr viele, sehr gute, kostenlose Updates geliefert. Wie heißt nochmal das Mario-Spiel mit der Mütze?
Odyssey.
Super Mario Odyssey. Ganz krasses Update. Da gibt's, ne, in diesem zentralen Stadtlevel. Das sieht völlig anders aus. Mhm. Plötzlich hast du da richtig keine Pop-Ins mehr. Du hast viel mehr Leute, die da rumrennen. Also ich habe wirklich einen Heidenspaß daran, gerade alle so Titel zumindest nur mal kurz anzuspielen. Und auch Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wenn ihr eine Switch 2 habt, die Dinger noch nicht gespielt habt. Es ist ein ganz anderes, sieht völlig anders aus. Ein ganz anderes Gefühl. Also Zelda Echoes of Wisdom ist so gerade mein Solo, mein einer Solo-Titel, der andere Solo-Titel. Und das ist tatsächlich ein Switch 2 Launch-Titel, den ich immer noch für Magie halte, weil es will mir nicht in den Schädel. Sie machen das schon wieder und ich habe keine Ahnung, wie das hinkriegen, weil man sagt ja immer, eine Spieleentwicklung wird teurer, Teams müssen größer werden, Engines, du brauchst Unreal Engine 5, so. Es gibt einen Team aus München, die sitzen in einem Reihenhaus, ich glaube, das sind nicht mal 10 Leute, die haben ihre eigene proprietäre Engine und ballern im Grunde genommen mit jeder Nintendo-Generation ein absolutes Technikbrett raus. Und dieses Mal heißt es Fast Fusion, ist im Grunde genommen ein Wipeout F-Zero-like und es sieht zum Anbeißen aus, in 60 FPS, butterweich, richtig cool, aber auch spielerisch richtig tight. Also es ist ein Rennspiel, aber ein Rennspiel, in dem du springen kannst, was ich für die bescheuertste Idee auf diesem Planeten gehalten habe. Es ist fantastisch im Spielen, weil es diesen Rennen so eine richtig geile taktische Komponente gibt. Du springst nämlich wirklich richtig hoch und kannst dann nach der Ideallinie suchen. Du musst Hindernissen ausweichen. Dann hast du noch so einen Phasenwechsel, dass du also rote Phasen auf rote Beschleunigungsstreifen, cool. Blaue Phase auf roten Beschleunigungsstreifen, schlecht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles und sehr tightes Action-Rennspiel. Und das mir auch dieses Gefühl gibt, für Fortschritte arbeiten und kämpfen zu müssen. Man kann kritisieren, dass es nur 12 Strecken gibt, aber diese 12 Strecken, die sind alle geil, die brennen sich dir sofort ins Gedächtnis ein. Du hast eine Strecke, über das so riesige Mechs laufen, du hast eine andere Strecke, die auf so einem Eisplaneten ist oder eine Strecke in der Fabrik. Die fühlen sich alle sehr, sehr distinktiv an und das Freischalten in diesem Spiel funktioniert über Geld. Das heißt, du musst Geld verdienen über Cup-Gewinne und musst auch dann die neuen Cups freischalten. Das kann halt auch bedeuten, dass du einen Cup ein zweites Mal fahren musst. Und ich finde es so geil, dass ich mal einen Cup ein zweites Mal fahren muss. Ich lerne die Strecken besser kennen. Also es sieht fantastisch aus, es fährt sich fantastisch und es kostet halt lumpige 15 Euro. Also wird wirklich so weit gehen, wer eine Switch 2 hat, muss das Ding sich zulegen. Das ist gerade und wird auch, ich glaube, es ist schon in den Top 5, was in den Verkaufscharts gibt, auch international werfen sich da die Leute drauf, weil die das einfach alle nicht fassen können. Und da ist jetzt auch so ein bisschen der Lokalpatriot. Ich finde es halt hammergeil, dass so ein Spiel aus so einem Münchner Reihenhaushalt kommt.
Das ist richtig gute Werbung, finde ich, auch für den deutschen Standort. Ich habe es jetzt gerade, während du erzählt hast, auf meine Wunschliste gesetzt als Racing-Geek. Aber kurze Rückfrage nochmal zu dieser Sache mit dem Freischalten für Geld, also für Ingame-Geld. Artet das in den späteren Cups oder für die späteren Cups aber dann ein sehr starkes Grinding früherer Cups aus oder geht's noch?
Nee.
Also muss ich jetzt 50 Mal einen Cup fahren später, um halt die besten...
Nein. Also es ist in der Regel... Also es ist schon es dauert ein bisschen, bis du diese Mixtur aus Phasenwechseln, Springen, Rammen drauf hast. Das ist aber sehr, sehr taktisch. Das ist zum Beispiel, wenn du boostest, bist du unzerstörbar, kannst aber andere zerstören. Du kriegst so einen Schussschirm während des Boosts. Also das richtig zu timen. Es ist sehr, sehr cool. Das heißt, bei diesem Spiel macht das Lernen Spaß. Also jedes Rennen hat eine sehr coole Dynamik. Es hat auch kein Rubberbanding im Übrigen. Also zumindest kein Rubberbanding, so dass ich es gemerkt habe. Es macht Spaß, das Spiel zu lernen. Es macht Spaß, einen Cup ein zweites oder auch drittes Mal zu fahren. Aber nachdem du die Cups freigeschaltet hast, verdienst du eigentlich immer mehr als genug, um irgendwie was zu machen. Und was ich noch vergessen habe, was sehr, sehr geil ist, ist auch ein, deswegen heißt es Fast Fusion. In diesem Spiel kannst du freigeschaltete Autos, weil auch die kannst du dir kaufen, fusionieren. Also das heißt, du kannst das eine Auto mit dem anderen Auto zusammenpacken und fusionierst dann auch ihre Fahreigenschaften, die auch sehr, sehr distinktiv sind. Und das ist einfach das, auf der einen Seite ein sehr, sehr fokussiertes Spiel, das aber eine sehr erstaunliche Spieltiefe bietet dann doch. Also, und das ist für mich immer der Punkt, wenn Freischalten fühlt sich für mich dann nach Arbeit an, wenn es immer das Gleiche ist. So, aber wenn ich, und ich vermisse es tatsächlich bei Rennspielen heutzutage, im Übrigen insbesondere auch bei einem Forza Horizon, was ich sehr liebe, aber wenn du mich jetzt heute fragen willst, sag mal, an welche Strecke hat dir denn am besten gefallen, Forza Horizon 5, dann zucke ich halt mit den Achseln, weil weiß ich, da waren halt Millionen Strecken in dieser Open World. Und hier hast du halt ein Rennspiel, 12 Kurse, die jede einen sehr, sehr eigenen, unverwechselbaren Charakter haben und wo du auch dann bei der zehnten Fahrt über dieser Kurs neue Optionen, neue Möglichkeiten entdeckst und wo es auch tatsächlich Spaß macht, den gleichen Kurs wieder und wieder und wieder zu fahren. Und um da den Bogen zu spannen, das hatten wir ja früher in einem Mario Kart auch so, ne? Bowsers Festung oder so. Das waren halt Erlebnisse und so ist es da ähnlich.
Haben wir also schon mal, sage ich mal, strecken wir beide Daumen nach oben für die Jungs und Mädels in München. Schöne Grüße gehen raus, falls ihr gerade
Schienen
zuhört oder
so. Genau, hatte ich gar nicht erwähnt. Schienen Multimedia, tatsächlich.
Siehst du, sehr gut. Hast du deinen lokalpatriotischen Bildungsauftrag erfüllt? Was wir noch nicht beleuchtet haben, jetzt so Richtung Ende, ist, ich glaube, da kannst du, Mary, sehr viel schon mal zu sagen, sind die GameCube-Spiele. Und nein, ich habe mich jetzt nicht in ein Jahr getäuscht, sondern es gibt jetzt ja auch einen neuen, ich sag mal, Emulator für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Da sind jetzt aktuell, glaube ich, nur 3 Spiele zwar zur Verfügung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du als Liebhaberin des kleinen, tollen Würfels, ja, Heiko, er war klein und toll und niedlich,
aber halt auch ein bisschen gammelig.
Nein, wir hören dir gar nicht zu. Na.
Ich komm dir gleich mal darüber.
Ja, pass auf, Mary, ne? Die hat zwar das Ding in den Ohren. Mary, erzähl mal wie toll diese GameCube-Spiele sind oder auch nicht. Fragezeichen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe so viel Mario Kart gespielt, dass ich noch nicht reingeguckt habe. Aber ganz, ganz wichtig, du kannst Pokémon Kolosseum spielen. Und Pokémon Kolosseum, da warte ich seit Jahren drauf, dass ich das wieder spielen kann. Weil, ne, GameCube ist ein bisschen älter. Mein Fernseher hat keinen Cinch-Anschluss mehr oder keinen SCART-Anschluss. Schwierig. Wenn du die auch jetzt noch irgendwie gebraucht kaufen möchtest, zahlst du dich halt um und dämlich. Also man muss ganz ehrlich dazu sagen, alte Nintendo-Spiele jetzt noch irgendwie zu kaufen, gerade die Pokémon-Reihen oder auch alte Konsolen zu kaufen, das ist eine Wertanlage. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und ich habe auch schon gesehen, es sollen auch Game Boy Advance, glaube ich, Minish Cap wieder geben. Zelda für Minish Cap.
Den gibt's schon. Habe ich letztes gibt's Jahr auf der Switch, sogar schon auf der Switch 1 schon zum 12. Mal durchgespielt, ja.
Sehr gut. Dann ist das komplett an mir vorbeigegangen. Genau. Aber Hauptsache, weil ich hatte nur Augen für Pokémon Kolosseum. Und ich meine, der zweite hier mit DX, der dunkle Sturm, ist auch mit drin, wenn ich mich recht entsinne. Oder kommt noch?
Kommt, glaube ich, noch. Also aktuell gibt es noch
F-Zero.
F-Zero und Zelda Wind Waker.
Genau.
Siehste, dann seid ihr schon wieder wesentlich aktueller als ich. Genau, Wind Waker, bestes Zelda, das es gibt. Und auf diesem Hügel werde ich sterben. Ist vielleicht eine Folge, also für eine andere Folge. Aber genau, alleine, dass das jetzt wieder geht. Ich meine, ja, man kann kritisieren, dass es halt jetzt nicht nur in dieser Online-Mitgliedschaft, sondern mit diesem Erweiterungsbums und so drin ist. Und die ist auch echt teuer. Also alleine zahlst du, ich glaube, 35 Euro und in der Familienmitgliedschaft 70 oder so pro Jahr. Finde ich schon ein bisschen happig. Genau, guck's bitte nebenher nochmal nach, nicht, dass
ich wollte gerade sagen, ich bekomme von Nintendo einmal im Jahr 26 Euro abgebucht für meine Familie. Zu der auch Dimi gehört.
Guck da gerne nochmal, weil es gibt ja das normale Online und dann gibt es ja Online mit Erweiterung.
Ja, ich habe die Online-Erweiterungspass mit Familie und Juna-Zuschlag.
Also so heißt meine Tochter.
Und da zahlst du so wenig? Ich habe doch da
kann auch sein, das kann auch sein.
Was hast du denn da doch für einen Altvertrag? Ja,
das klingt sehr wenig.
Ja, vielleicht, ja, vielleicht ist das ja der Nintendo-Bonus, der mir häufig vorgeworfen wird. Nein, natürlich nicht. Also, ich kann genau. Kurz einhaken, aber noch zu Zelda, zu Wind Waker. Auch wenn es natürlich nicht das beste Zelda ist, wie wir alle wissen, auch du hast ja nur einen Spaß gemacht. Wir wissen ja, dass es Majora's Mask ist. Und
das war doch nie.
Ja, boah, okay.
Majora's Mask,
Leute,
nein.
Wir müssen aufhören. Auf jeden Fall möchte ich nur kurz hervorheben, das gibt es jetzt auch für den N64-Emulator, auch auf der, nee, nur auf der Switch 2,
ja.
Ist der CRT-Filter. Das ist auch, und jetzt auch bei den GameCube-Spielen, das ist eigentlich ein kleines Feature, aber es ist eine massive Verbesserung. Allein dafür lohnt es sich. Ich habe ja auch hier, ich kann ihn gerade leider nicht prahlend in die Kamera halten, weil er nicht bei mir liegt. Dabei schlafe ich normalerweise mit ihm. Auf jeden Fall habe ich auch diesen neuen GameCube-Controller gekauft, extra noch. Und damit jetzt die GameCube-Spiele zu spielen, ist fantastisch. Und dieser CRT-Filter funktioniert so, dass er eine, ja, es klingt erstmal simpel, ne? Er legt halt einen Filter übers Bild, dass die Optik wieder viel stärker an einen Röhrenfernseher heranreicht. Das heißt, wir wissen es, also gerade die Eltern unter uns wissen, das ist ein großer Unterschied, ne, ob du jetzt diese klaren LCD-Pixel hast von den heutigen Fernsehern oder eben damals die eine ganz andere Funktionalität bei den Röhrenfernsehern. Und das hat ja auch starke Auswirkungen auf die Grafik in Spielen, gerade auch in diesem SNES und so Zeitalter, gerade so Pixel-Spiele, diese 2D-Spiele von Anfang der 90er, die sahen ja damals so gut aus und heutzutage nicht mehr so wirklich, weil alles viel schärfer und da quasi falsch dargestellt wird. Und das reicht halt eben noch bis zum GameCube und über den N64 halt auch noch. Und das, muss ich sagen, ist eine massive Verbesserung. Also ich sitze hier auf meinem doch sehr modernen Fernseher und die Spiele sehen einfach wieder so viel tatsächlich besser aus, gerade weil du diesen ganz leicht sichtbaren, also sie haben es auch wirklich sehr subtil gemacht, dadurch wirkt es auch, als hätte ich wieder einen Röhrenfernseher, und es sieht nicht so billig aus, wäre einfach nur so ganz stark drüber geklatscht, sieht es einfach wieder schön aus, wie früher, es fehlt eigentlich nur noch, das müsste ich mir aber eigentlich bei YouTube abspielen, nebenbei, während ich die Spiele zocke, so dieses Flimmergeräusch, dieses Sirren, der guten alten Röhrenfernseher, dann wäre das Feeling perfekt. Allein dafür, muss ich sagen, hat sich dieser GameCube-Emulator schon gelohnt, jetzt hier in der ersten Woche Switch 2. Ja.
Ich wollte noch einwerfen, ich finde auch, dass der GameCube-Emulator eine der besten Entscheidungen ist von Nintendo aus vielerlei Hinsicht, ne? Auch aus einer reinen Verkaufsstrategie, weil es hat ja seinen Grund, dass die Nintendo GameCube-Preise auf dem freien Markt gerade massiv hochgehen, weil die
Wahnsinn.
Generation die, sag ich mal, 95, 96, 97 geboren ist, also mit irgendwie, als der GameCube rauskam, waren die so 6, 7, 8 Jahre alt, also genau das Alter, die kommen jetzt in ihre 30er oder sind sogar da schon. Das heißt, die Nachfrage steigt, weil diese Leute auch ihre nostalgischen Sachen wiederhaben wollen und jetzt vielleicht auch in so einem Familien, ich habe mich im Job gefestigt, Alter sind, wo sie das auch wieder für sich entdecken. Also der gleiche Effekt, den wir eigentlich auch gesehen haben bei allen Konsolen, die davor kamen. Und das Zweite ist, sage ich ganz persönlich, ich finde das halt so cool, weil ne, diese ganzen Remasters und Neuveröffentlichungen und so weiter haben sehr viele ältere Systeme schon echt gut erschlossen. Also ich glaube, von der Wii U ist ja so ziemlich jedes gute Spiel neu veröffentlicht worden.
Nein,
auf der Switch.
Noch, immer noch nicht. Also Nintendo, falls du zuhörst, ich gebe euch noch ein Jahr. Immer noch nicht Yoshi's Woolly World.
Yoshi's Woolly World noch nicht.
Das
aber
kann,
halt
das geht
sehr,
nicht.
Sehr viel. Aber der Nintendo GameCube, da liegen noch richtige Schätze. Ja, Pokémon Colosseum ist zum Beispiel einer. Das hat ja auch eine der krassesten, ernsten Stories, die es je in einem
so
Pokémon
gut.
gab. Mit Postapokalypse und Korruptheit und allem drum und dran. Das ist ja ein wildes Spiel. Aber auch das, was ich schon angekündigt haben, das Fire Emblem, The Path of Radiance, ist so ein fantastisches Spiel. Das geht zu irren Preisen. Aber Fire Emblem 9, falls ihr Strategierollenspiele mögt, das vergisst man. Also von allen Fire Emblems ist das mit das Beste und ich habe wirklich die meisten gespielt. Also das ist noch da und ganz, ganz Star Fox Adventures und so weiter und so fort. Die Rogue-Leader-Sachen, also hier Rogue Squadron 2 und 3, die Nachfolger von dem allerersten, logischerweise, die wurden ja auch nie wieder veröffentlicht. Zwei fantastische, also zumindest anderthalb fantastische Star Wars-Spiele, die wieder zurückkommen können und so weiter und so fort. Also was da für eine Goldgrube liegt an möglichen coolen Spielen, die zurückkommen können. Und wie Mary auch sagt, jetzt halt noch GameCube oder Wii auf dem Fernseher anzuschließen, ist halt schwierig. Und dann hast du ja immer noch das Problem, dass es dann manchmal nicht richtig angezeigt wird und so weiter und so fort. Also der GameCube-Emulator ist für mich so ein Pluspunkt. Und ich finde es geil, dass der jetzt drin ist.
Und das ist vielleicht...
Nur ganz kurz als Einschub, ich habe gerade meine Hausaufgaben nachgemacht. Also es sind tatsächlich 70 Euro, die man in der Familienmitgliedschaft zahlt. Und ansonsten 35 alleine pro Jahr. Und aktuell gibt es Wind Waker, F-Zero und nicht Pokémon Colosseum, sondern Soul Calibur 2. Auch ein absolut fantastisches Spiel.
Auch ein geiles Spiel mit Link als Charakter in der GameCube-Version.
So gut,
ja.
Genau. Und angekündigt sind Super Mario Sunshine, was ich auch großartig finde. Ich meine, das gab es schon mal mit dieser Mario Collection für die Switch.
Die dann verschwunden ist, ja.
Die dann verschwunden ist und die auch zum Rundpreis in Retail rausgeht. Fire Emblem Path of Radiance, Pokémon XD, der dunkle Sturm, Mario Smash Football, Chibi Robo, das kenne ich nicht. Das einzige von der Liste, weil ich nicht kenne, Luigi's Mansion und Pokémon Colosseum. So,
kein Star Fox Adventures, ach man.
Ich hoffe, es kommt.
Ja. Also das ist halt was, vielleicht auch noch zum Abschluss, was man ja zur Switch 2 im Speziellen, aber sicherlich auch über Nintendo im Allgemeinen sagen muss, bei aller Kritik auch an überzogenen Remake- oder Remaster-Preisen. Aber hier haben wir es halt wirklich mit einem auch Hersteller zu tun, das sein eigenes Erbe auch pflegt grundsätzlich. Also auch, es ist nicht alles kompatibel, aber es ist schon sehr viel kompatibel. Also, dass wir jetzt eine Switch 2 haben, die sehr gut mit der Switch 1-Bibliothek im Grunde genommen funktioniert, bei der jetzt viele Spiele von der Switch 1 deutlich besser und performanter laufen und auch besser aussehen als zuvor. Also wenn man ein Aficionado des Nintendo-Övres ist, dann finde ich, also ich glaube, je stärker man sich in diesem Nintendo-Kosmos zu Hause fühlt, desto eher lohnt sich Nintendo Switch 2, weil nur auf Basis von Launch-Titeln lohnt sie sich nach meinem Dafürhalten nicht, weil dafür ist einfach Mario Kart 8 Ultimate auch nach wie vor zu gut. Das kannst du auch noch die nächsten 10 Jahre spielen. Nur wegen World und auch selbst wegen Fast Fusion lohnt sich das Ding nicht. Und ich würde auch sagen, nur wegen Cyberpunk Mobil lohnt es sich auch noch nicht. Also da ist das Line-Up. Und da kommt Nintendo auch nicht so wirklich aus dem Quark. Ja, Donkey Kong Bonanza kommt jetzt, aber so diese richtigen, ne, klassisch, wie wir früher gesagt haben, System Seller, das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Aber wenn man sagt, ey, im Nintendo-Kosmos, das ist so ein bisschen auch meine Konsolenheimat, ich will die ganzen Switch-Spiele in bestmöglicher Qualität spielen, ich will die alten GameCube-Spiele spielen, ich will die anderen Emulationsmöglichkeiten nutzen, dann ist Switch sicherlich ein gutes Investment, schon jetzt.
Ja, damit hat Heiko diesmal was umgekehrt, diesmal hast du die Arbeit für mich erledigt. Du hast jetzt nämlich eigentlich eine wunderschöne Abmoderation hinbekommen, ein schönes Fazit gezogen. Ich möchte noch eine ganz kurze Lanze brechen, eine Minute lang für die Switch 2 Welcome Tour, weil du ja auch schon die Kritik, gerade was die Preispolitik von Nintendo angesprochen hast. Ich sage auch, dass das Ding hätte beigelegt werden können. Ich glaube, da hätte sich Nintendo einen großen, zumindest was den Ruf angeht oder das Image angeht, einen großen Gefallen getan. Sei es jetzt drum, es kostet 10 Euro. Ich kann aber tatsächlich jetzt auch nur berichten, dass ich damit, glaube ich, neben Cyberpunk Mario Kart die meiste Zeit verbracht habe. Es ist, also wenn ihr mal einen 10er übrig habt und sagt, hey, irgendwie, ich will die Switch 2 auf eine völlig neue Art und Weise kennenlernen, kann ich das nur empfehlen. Es ist wirklich ein spaßiges, ihr habt 1 oder 2 Stunden Spaß damit, nicht mehr, aber ich muss sagen, gerade die Art und Weise, welche Art von Minispielen Nintendo dort sich ausgedacht hat, um die Hardware der Switch 2 zu präsentieren, ist eine richtig tolle Sache. Kurze Anekdote dazu noch. Ich habe auf dem Nintendo-Event zwei Wochen vor dem Launch der Switch 2 war ich bei Nintendo noch in Frankfurt und zum Kaffee trinken und Reis essen in der Kantine und da durfte ich auch Welcome Tour spielen und ich bin ehrlich, also am gleichen Tag mit Mario Kart World und ich glaube, ich war einer von so ziemlich, alle unisono, waren alle Presseleute im Raum der Meinung, wir würden lieber gerne Mario Kart spielen, statt diese komische Welcome Tour und es hat sich, das hast du richtig im Raum gemerkt, massiv geändert, als wir da mal anfangen durften. Also das Ding taugt was, macht Spaß und ansonsten ja, hat ab wie ihr jetzt in der letzten Stunde gehört habt, wir haben alle, würde ich sagen, eine sehr ereignisreiche Woche hinter uns mit der Switch 2, eine ereignisreiche erste Woche von wahrscheinlich und hoffentlich sehr vielen. Es steht ja noch einiges an dieses Jahr. Ich sag nur Metroid Prime 4, da werdet ihr ein paar Tage nichts von mir hören. Und ansonsten, ihr könnt dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gespielt habt in der ersten Woche und wie es lief und was eure Gedanken so zu den Spielen der Nintendo Switch 2 sind. Und dann bedanke ich mich bei euch dreien fürs kompetente und spaßige Plauschen
Und ja, bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns, hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.